Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, eine kurze Info. Und zwar war ich vor einigen Wochen bei Les Femmes Orange, dem Event im Bitcoin Hotel, speziell für Frauen, aber auch Männer dürfen dort vor Ort sein. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich auch vor Ort sein durfte. Und zwar habe ich dort einen Vortrag gehalten darüber, wie Geld eigentlich entsteht. Zum einen Giralgeld oder die Giralgeldschöpfung bei den Geschäftsbanken, aber auch wie die EZB bzw. die Zentralbanken auf verschiedene Art und Weisen die Geldmengen erhöhen und Zentralbankgeld erzeugen. Passend natürlich zum heutigen Thema digitaler Euro, wo auch Giralgeld und Zentralbankgeld eine Rolle spielt. Wenn du in dieses Thema noch tiefer reinschauen möchtest, dann gerne mal in die Shownotes schauen. Da ist entsprechend der Link zum YouTube-Kanal von Les Femmes Orange und meinem entsprechenden Vortrag. Und in der vergangenen Woche war ich auch noch beim 21-Podcast wieder mal mit dabei. Da haben wir eine spezielle Folge gemacht zu makroökonomischen Themen. Wir haben über die Regionalbankenkrise in Kombination mit den Gewerbeimmobilien in den USA gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wann die Zinswende kommt und. Link zur 21-Podcast-Folge zu den Makrothemen, die uns aktuell oder im Laufe des Jahres bewegen, auch in den Shownotes. Und damit rein in das heutige Thema digitaler Euro. Über den digitalen Euro wird derzeit viel gesprochen, gerade auch im Bitcoin-Space. Oftmals ist von einem Werkzeug für die Überwachung der Bürger die Rede und es werden dystopische Zukunftsbilder gemalt. Was mir in der Debatte fehlt, ist das Wissen, was eigentlich gerade wirklich abgeht. Wo stehen wir in der Debatte um die Einführung der digitalen Zentralbankwährung im Euroraum und wie will die EZB das Ganze eigentlich dann auch wirklich umsetzen? Im letzten Jahr habe ich hier im Podcast bereits davon gesprochen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Banken und Bankenverbände das stärkste Gegengewicht gegen den digitalen Euro oder dessen Ausgestaltung sind. Die Banken und Sparkassen im Euroraum haben viel zu verlieren, wenn der digitale Euro kommt, wie die EZB ihn sich wünscht. Deshalb betreiben die Bankenverbände immer stärker Lobbyarbeit auf nationaler und europäischer politischer Ebene. Veröffentlichen Stellungnahmen und gehen auch mit anderen Branchenverbänden wie Händler- oder Gastronomieverbänden in den Austausch. Wir betrachten heute also mal den Status quo, werten die Gegengewichte EZB versus Kreditinstitute ein und werfen einen Blick in die derzeit relevanten Ausgestaltungsformen, über welche diskutiert wird. Wer ein digitaler Euro-Bashing erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Kritisch wird es aber dennoch, das lässt sich bei diesem Thema auch tatsächlich gar nicht vermeiden. Also gehen wir es an. Es ist wieder soweit. Der Ticketverkauf für das legendäre Bitcoin im Ländle ist gestartet. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es in 2024 nur ein Bitcoin im Ländle, dafür aber im Sommer bei hoffentlich sonnigem Wetter vom 28. bis 30. Juni. Das Programm wird erneut hochkarätig sein und wer Lust hat, von Freitag bis Sonntag im Bitcoin Hotel in Plochingen bei Stuttgart tollen Vorträgen zu lauschen, spannende Diskussionen zu hören, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Tickets gibt's auf der Webseite von 21 Stuttgart, Link in den Shownotes. Und ich verspreche euch, der Spaß wird auch dieses Mal bei Bitcoin im Ländle nicht zu kurz kommen. Von dem her, wir sehen uns im Ländle, Tickets in den Shownotes. Die Frage aller Fragen direkt zu Beginn. Was soll der digitale Euro? Welchen Mehrwert soll dieser eigentlich bringen? Klar, als Bürger erhalte ich die Möglichkeit, Zentralbankgeld in digitaler Form zu halten. Sprich, ich habe beim heutigen Bargeld, zum Beispiel einem 10-Euro-Schein, eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Die Zentralbank, also die EZB, kann in ihrer eigenen Währung nicht pleite gehen, denn im Notfall druckt sie umgangssprachlich einfach neue Euros. Mit einem 10-Euro-Schein habe ich also eine Forderung gegenüber der EZB. Wie viel diese Forderung wert ist, also was ich mir mit diesem 10-Euro-Schein eigentlich kaufen kann, das verspricht mir natürlich niemand. Auch wenn das oberste Ziel der EZB die Preisniveaustabilität ist, so ist die Kaufkraft nicht gewährleistet. Aber zurück zum Beispiel, du hast einen 10-Euro-Schein und damit eine Forderung gegenüber der EZB. Jetzt zahlst du den Geldschein bei deiner Bank ein. Die Bank schreibt dir die 10 Euro auf deinem Girokonto gut und du kannst diese 10 Euro in digitaler Form nutzen, also für Überweisungen im Online-Banking, zum Bezahlen mit der Karte im Supermarkt und so weiter. Da ist der Euro ja eigentlich schon digital nutzbar, Das ist aber nicht gemeint, wenn wir vom digitalen Euro sprechen. Denn sobald du den Schein am Bankschalter einzahlst, verwandelt sich dein Guthaben von 10 Euro Zentralbankgeld, welches du in Form des Geldscheins gehalten hattest, in 10 Euro auf deinem Girokonto und somit zu sogenanntem Giralgeld oder auch genannt Buchgeld. Buchgeld, weil es einfach nur ein Eintrag in den Büchern der Bank ist. Du hast fortan eine Forderung gegenüber deiner Bank, dass sie dir diese 10 Euro Buchgeld jederzeit wieder zurück in Zentralbankgeld tauscht, also in echtes Geld, wenn man es so nennen will, in Bargeld. Deine Bank kann natürlich pleite gehen, auch wenn es die gesetzliche Einlagensicherung gibt, so ist womöglich nicht dein komplettes Guthaben gesichert, beziehungsweise im Fall der Fälle wird auch der Topf der Einlagensicherung schnell aufgebraucht sein. Auf diesen solltest du dich also lieber nicht verlassen. Heißt de facto, dein Guthaben auf der Bank ist weniger sicher als Bargeld. Wie wäre es, wenn du die gleiche Sicherheit wie beim Bargeld hast, das Geld aber digital nutzen kannst? Genau hier kommt der digitale Euro ins Spiel, denn der soll dies verkörpern. Eine Forderung gegenüber der Zentralbank in digitaler Form als Ergänzung zum physischen Bargeld. Das erste Problem, das ich hier jedoch sehe, ist, das versteht absolut niemand. Also, wenn du jetzt nicht gerade Banker bist, sondern Bitcoiner und dich wahrscheinlich die letzten Jahre deshalb intensiv mit Geld, was Geld ist, was ist Zentralbankgeld und so weiter, beschäftigt hast, dann weißt du das natürlich, aber die klassische Unterscheidung zwischen Giralgeld, Buchgeld und Zentralbankgeld kennt praktisch niemand. Und wenn ich meiner Bank nicht trauen würde, dann hätte ich dort ja eh kein Geld liegen oder gar kein Konto. Also dieser Vorteil des digitalen Euro, der ist schon vorhanden, kann aber für mich nicht der Grund für diese ganze Bestrebung sein, die wir aktuell sehen. Das wäre ja im Prinzip eine Art Vertrauensentzug der EZB gegenüber den europäischen Banken. Hey, ihr seid irgendwann sowieso alle zahlungsunfähig, deshalb müssen wir die Menschen vor eurem Bankrott schützen. Ganz wichtig, die EZB hat die Aufgabe der Preisniveaustabilität, nicht des Verbraucherschutzes. Aber gibt es vielleicht noch ein weiteres Argument für den digitalen Euro? Natürlich gibt es grundsätzlich viele Argumente, aber die meisten davon lassen sich relativ leicht widerlegen. Beispiel eine Karte für jedermann aus Inklusionsgründen. Damit könnten auch Menschen ohne Zugriff aufs Banksystem Zahlungen digital durchführen oder mit einer Karte irgendwo im Supermarkt bezahlen, bargeldlos. Wir müssen hierfür einmal die deutsche Brille absetzen, wobei auch im restlichen Euroraum dürfte das Problem der unbanked people eher gering sein. In Deutschland gibt es auch Girokonten für Geflüchtete. Zum Beispiel haben die Sparkassen kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine in nur einer Woche 23.000 Girokonten für Geflüchtete eröffnet. Also aus Inklusionsgründen zieht bei mir der digitale Euro auch nicht wirklich. Aber ein Argument habe ich noch und das halte ich auch für valide. Europa braucht eine starke eigene Währung und muss aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung auch im Internet den Euro platzieren. Jetzt lassen wir mal außen vor, dass der Euro stetig an Wert verliert und wahrscheinlich gegen den US-Dollar das Nachsehen hat, aber aus Sicht der Politik oder der EZB kann ich diese Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen. Wir sind bei unbaren Einkäufen massiv abhängig von den USA. In Deutschland wird sehr viel mit Mastercard bezahlt, mit Visa-Card oder natürlich auch mit PayPal. Diese US-Unternehmen könnten uns, zum Beispiel wenn Donald Trump wieder Präsident wird, sich dann von Europa abwenden, praktisch über Nacht ihre Zahlungssysteme in Europa einfach abschalten. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber ich verstehe den Gedanken, dass man hier autonomer unterwegs sein will. Die EZB spricht von einem, Zitat, Stabilitätsanker für das Zahlungs- und Währungssystem. Oder auch davon, dass man die geldpolitische Souveränität des Euroraums stärken und den Wettbewerb sowie die Effizienz im europäischen Zahlungsverkehr fördern will. Zitat Ende. An dieser Stelle stellt sich natürlich aber auch die Frage, ist der digitale Euro eigentlich das richtige Mittel hierfür, welches diese Probleme adressiert und damit auch eine Lösung aufzeigt? Lasst uns im Folgenden mal einen Überblick über den aktuellen Stand gewinnen. Dann kannst du auch selbst besser vielleicht deine Meinung bilden oder eine Entscheidung treffen, ob das soeben genannte Argument die Einführung des digitalen Euros eigentlich rechtfertigt. Es gibt die sogenannte Rulebook Development Group, welche, wie der Name bereits vermuten lässt, für die Ausgestaltung des Regelwerks zuständig ist. Aktuell liegt das Rulebook in der Version 0.8 vor, was bereits zeigt, dass hier weitere Updates kommen werden. Dies ist auch zwingend notwendig, denn im Rulebook sind zwar viele Kapitel bereits heute benannt, aber nicht ausgeführt, heißt die EZB hat zu einigen Bereichen noch gar keine Daten schriftlich veröffentlicht. Mit Anhängen ist dieses Rulebook aber bereits heute knapp 1000 DIN A4 Seiten lang und inkludiert auch User Journeys mit Screenshots, um zu zeigen, wie sich das Bezahlen mit dem digitalen Euro eigentlich nachher dann anfühlen kann, wie es aussehen kann. Es geht hier um das Bezahlen mit dem Smartphone, per NFC, per QR-Code oder auch in-App, ebenso wie mit einer Karte per NFC, als auch das Transferieren von Geldern zu anderen Privatpersonen, also P2P, Person zu Person, oder von Personen wie Verbrauchern an Unternehmen oder auch an Kommunen oder den Staat, analog von heutigen Überweisungen. Im Rulebook wird zudem beschrieben, wie die Infrastruktur auf Seiten der EZB für das digitale Eurosystem aussehen soll. Dass man einen Onboarding-Prozess bei den Banken oder Intermediären braucht, damit Kunden eine digitale Euro-Wallet oder ein Konto hier erhalten können. Es ist von einem Pre-Funding und Defunding die Rede. Ich kann also wie bei einem Prepaid-Handy Guthaben drauf oder auch wieder runterladen, mittels meinem Girokonto oder vielleicht auch per Bargeld am Geldautomat. Es wird, wie bereits erwähnt, dann natürlich auch ein Transaktionsmanagement hier beschrieben und vieles, vieles mehr. Die Auflistung soll dir nur einen kleinen Überblick geben, wie weitreichend dieses Thema eigentlich geht. Gefühlt jede Abteilung innerhalb einer Bank wird vom digitalen Euro in Zukunft konfrontiert werden. Vor allem natürlich die technische Seite für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur. In der deutschen Kreditwirtschaft, da sind jeweils Vertreter von allen deutschen Bankenverbänden involviert, da spricht man bereits heute von Kostenschätzungen von in etwa 1 Milliarde Euro für die Einführung des digitalen Euros in Deutschland. Und das ist nur die sogenannte Issuer-Seite, also die Seite, die die Wallet, also das digitale Euro-Konto, zur Verfügung stellt. Im Payment gibt es aber logischerweise natürlich immer zwei Seiten, und zwar auch die Akzeptanzseite, also die Seite des Händlers, der zum Beispiel ein EC-Terminal hat oder einen Online-Shop mit Checkout. Die Kosten kommen natürlich da noch on top. Hier sind auch Banken oder sogenannte Payment Service Provider dann involviert. Oftmals werden diese dann auch als sogenannte Intermediäre bezeichnet. Die Bankenverbände in Deutschland, aber auch im restlichen Euroraum, sichten derzeit dieses vorläufige Regelwerk und geben eine Einwertung in Richtung dieser Rulebook Development Group ab. Heißt, die Banken können hier sagen, das, was ihr da schreibt, das geht technisch gar nicht, weil da gibt es gar keine Lösung dafür. Diese Ausgestaltung gefährdet unsere Kreditschöpfung, weil Kunden ihre Gelder vom Girokonto abziehen, oder man sollte das lieber so oder so umsetzen. Die Banken können hier also Einfluss nehmen und die Ausgestaltung beeinflussen. Bankenvertreter sind auch in den Arbeitsgruppen dieser Rulebook Development Group mitvertreten. Klar, ob sich die EZB am Ende hier eigentlich was sagen lässt von den Banken, das ist natürlich ein anderes Thema. Damit haben wir das Regelwerk fürs Erste abgehandelt. Eine entscheidende Frage ist Stand heute aber auch noch nicht geklärt. Wird der digitale Euro ein Zahlungsverfahren oder ein Zahlungsmittel? Und dies hat massive Auswirkungen auf die Ausgestaltung. Ein Beispiel. Wird der digitale Euro ein Zahlungsverfahren, wie zum Beispiel PayPal, dann kann ich damit überall bezahlen und ich brauche dazu meine digitale Euro-Wallet und fertig. Wird der digitale Euro aber ein Zahlungsmittel, dann bezahle ich mit meiner Banking-App, mit Apple Pay, PayPal oder was auch immer ich nutze, und im Hintergrund wird der Händler dann nicht mit Giralgeld bezahlt, also dem vorher erklärten Buchgeld, sondern mit Zentralbankgeld. Wir haben aber in großen Teilen die gleichen Beteiligten hier in der Wertschöpfungskette und der digitale Euro ist nur das Zahlungsmittel und greift damit auch nicht in den Wettbewerb dieser Zahlungsverkehrsverfahren ein. Und diese Ausgestaltung als Geld sozusagen, nicht mehr und nicht weniger, das ist für mich der einzige Weg, den man hier eigentlich gehen kann. Die Schaffung eines Zahlungsverfahrens der EZB wäre so ein unfassbar großer Eingriff in den Markt, also den Wettbewerb, das kann man einfach nicht verargumentieren, meiner Meinung nach. Die EZB wünscht sich eine Ausgestaltung, die die bereits genannten Use Cases abbilden. Transaktionen von Person zu Person, analog Überweisungen heute, Zahlungen vor Ort, also wie Kartenzahlungen oder Mobile Payment, Zahlungen in Online-Shops und Zahlungen an oder vom Staat, was ja auch im Prinzip Überweisungen sind. Damit der digitale Euro alle Bereiche des heutigen Zahlungsverkehrs für Privatpersonen im Prinzip abdeckt. Und hier will die EZB jetzt ein Zahlungsverfahren einführen, welches sie dem Bürger kostenlos anbietet und die Beteiligten, also die Banken oder wer auch immer diese Wallet anbieten darf, das beim Kunden nicht bepreisen darf. Aber die Bank muss eine komplette Infrastruktur neu aufbauen für den digitalen Euro. Und nochmal, sie darf vom Kunden dafür nicht mal Geld verlangen. Es gibt sogenannte Basisdienstleistungen, die muss die Bank kostenfrei anbieten. Also den Empfang der Zahlung, das Verwahren oder auch das Versenden bzw. Bezahlen. Das heißt, die Bank wird verpflichtet, ein kostenloses Girokonto anzubieten. Wo man Gebühren erheben darf, das ist die Akzeptanzseite. Also dem Händler darf man Gebühren auferlegen. Aber nur so hoch, wie das günstigste nationale Bezahlverfahren heute kostet. Das bedeutet, die Gebühren, die erhoben werden dürfen, sind schon mal in jedem der 20 Euro-Staaten unterschiedlich. Das finde ich schon mal sehr bedenklich. Dann haben wir in Deutschland mit der Girocard extrem geringe Gebühren heute schon. Und zwar in Höhe von 0,2% für den Händler. 0,2% bei einer Transaktion für den Aufbau einer komplett neuen Infrastruktur neben der bereits funktionierenden, bestehenden, für das, dass zu Beginn vermutlich kein Mensch dieses System nutzen wird. Damit kann die Bank oder die zwischengeschalteten Finanzdienstleister nicht mal ansatzweise die Kosten für den Aufbau oder auch den laufenden Betrieb der Kosten decken. Ruf dir nochmal die 1 Milliarde Euro der Kostenschätzung ins Gedächtnis. Wir machen mal ein Beispiel, um es noch klarer zu machen, was auch zeigt, warum der digitale Euro so in dieser Form einfach nicht umgesetzt werden kann. Die EZB wird damit nicht durchkommen. Du hast ein Girokonto bei deiner Bank, jetzt machst du dir da noch zusätzlich ein digitales Eurokonto auf. Hast jetzt also sozusagen zwei Konten, wir nennen es einfach Konten und halten es einfach vom Wording her. Jetzt schiebst du mal 500 Euro vom Girokonto rüber auf dein digitales Eurokonto. Das war Transaktion 1. Hier soll es ja ein Haltelimit geben. Lange sprach man hier von 3.000 Euro. Es mehren sich in letzter Zeit aber aus dem Umfeld der Banken die Stimmen, die ein deutlich niedrigeres Limit haben wollen. Immer häufiger spricht man von 500 Euro. Also, du hast 500 Euro auf deinem digitalen Euro-Konto. Jetzt kommt der Frühling, die Sonne scheint und außerdem wolltest du längst was für deine Fitness tun. Daher gedenkst du, ein neues Fahrrad zu kaufen. Die modernen Zweiräder, auch ohne Motor, kosten heute meist mehr als 500 Euro. Sagen wir in unserem Beispiel einfach mal, das Fahrrad kostet 1.000 Euro. Du bezahlst das Fahrrad für 1.000 Euro mit deinem digitalen Euro-Konto. Zum Beispiel via Smartphone per NFC am EC-Terminal. Der Fahrradhändler bietet die Bezahlung mittels digitalen Euro natürlich auch an, denn er wird höchstwahrscheinlich gesetzlich sogar dazu verpflichtet. Für ihn ist das eigentlich auch eher weniger relevant. Er bekommt dann ein Update auf sein EC-Gerät, was vermutlich kostenpflichtig sein wird, aber dann kann er das Ganze akzeptieren. So, das EC-Gerät funkt jetzt deine Bank an und fragt nach, wie viel Geld denn eigentlich auf dem digitalen Euro-Konto drauf ist. Deine Bank merkt dann, du hast da 500 Euro drauf, dann fehlen da ja noch 500 Euro. Deshalb gibt es ein sogenanntes Wasserfallprinzip, beziehungsweise in diesem Beispiel wäre es eher ein umgekehrtes Wasserfallprinzip. Wenn zu wenig Guthaben auf deinem digitalen Euro-Konto ist, dann schaut deine Bank, ob du vielleicht noch was auf deinem Girokonto liegen hast. Hast du in diesem Fall? Perfekt. Also bucht deine Bank weitere 500 Euro auf dein digitales Euro-Konto. Das wäre Transaktion 2. Um dann die Zahlung an den Händler begleichen zu können, sozusagen Transaktion 3. Warte ab, es wird noch wilder. Damit ist die Zahlung für dich erledigt und du kannst radeln gehen, Helm nicht vergessen. Der Fahrradhändler hat das Geld jetzt aber auf seinem digitalen Euro-Business-Account. Das darf er aber nicht. Für Verbraucher, also für dich und mich, gibt es ja dieses Haltelimit. In unserem Beispiel haben wir jetzt gesagt, die 500 Euro. Für Unternehmen gibt es so ein Limit auch. Und das liegt bei, Trommelwirbel, genau 0 Euro. Das bedeutet, jede Zahlung, die auf diesem Business-Account eingeht, und bei großen Firmen können das am Tag hunderte, tausende Zahlungen sein, die muss sofort instant umgebucht werden. Das bedeutet, deine 1.000 digitale Euro-Zahlung geht vom digitalen Euro-Konto des Händlers sofort auf sein Girokonto. Transaktion Nummer 4. Anstatt eine Überweisung mittels SEPA-Überweisung oder einer Kartenzahlung durchzuführen, haben wir jetzt hier in diesem Beispiel 4 Zahlungen. Und selbst wenn du dein Konto vorab nicht aufgeladen hättest, dann wären es immer noch 3 Transaktionen gewesen. Es ist völlig absurd, ein solches System als fortschrittlich in 2024 oder auch den folgenden Jahren umsetzen zu wollen. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Das Wasserfallprinzip funktioniert natürlich auch, wenn du 500 Euro auf deinem digitalen Eurokonto hast und damit das Haltelimit erreicht hast, dann überweise ich dir 100 Euro drauf. Diese werden dann sofort, und da hat der Begriff Wasserfall, weitergeleitet und aufs Girokonto geschickt. Versetz dich mal in die Lage eines Bankers. Kunde kommt auf die Filiale und fragt, was das für Buchungen auf seinem Girokonto sind, die er da gar nicht aktiv angestoßen hat. Geld vom Girokonto aufs digitale Eurokonto, dann überweist dein Kumpel was drauf, die Hälfte liegt dann auf der digitalen Euro-Wallet, der Rest wird aufs Girokonto geschoben. Das rafft kein Mensch. Wieso, weshalb da eigentlich irgendwelche Buchungen durchgeführt wurden. Wir gehen aber nochmal zurück zu deinem Fahrradkauf. Dich als Käufer darf die Bank ja jetzt nicht zur Kasse bitten. Es muss kostenfrei sein, diese Bezahlung. Der Händler zahlt dann zum Beispiel die genannten 0,2% Gebühren. Davon bekommt der Betreiber der Wallet einen Teil, zum Beispiel, wenn du PayPal genutzt hast, die PayPal-App oder vielleicht auch die Banking-App deiner Bank. Die beiden teilen sich dann diese 0,2% dafür, dass sie jeweils den kompletten Zahlungsverkehr, also die komplette digitale Euro-Infrastruktur aufgebaut haben, die, wie gesagt, zumindest zu Beginn wahrscheinlich von niemandem genutzt wird, weil gar kein Bedarf da ist. Und deine Bank hat ja für das Betreiben des Ganzen auch massive Kosten, zum Beispiel im Bereich der Betrugsprävention. Da fließt richtig viel Geld rein, die ganzen Schulungen für Mitarbeiter zum digitalen Euro, die ganzen Rückfragen von Kunden, warum Buchung A, B da passiert ist, das kommt da alles noch on top. Und das ganze Spiel machen wir, damit wir die US-Firmen aus dem Markt drängen können. Wobei, stopp, wir hatten doch gerade PayPal gesagt. Wenn jeder Händler den digitalen Euro akzeptieren muss, dann kann PayPal den digitalen Euro ja einfach auch integrieren in ihre App. Und plötzlich hat PayPal eine flächendeckende Abdeckung von PayPal-Zahlungen. Bei jedem Händler im Euroraum kann ich dann mit PayPal bezahlen. Das fördert am Ende die amerikanischen Firmen sogar noch. Dann baut Apple in die Apple Wallet den digitalen Euro rein und braucht die Bank dahinter nicht mehr. Nur noch für die Buchungen vom Girokonto auf die Apple digitale Euro Wallet. Die Bank übernimmt dann noch die Betrugsprävention, den Support für den Kunden, weil der läuft natürlich zur Filiale um die Ecke, wenn er Fragen hat. Ist eigentlich relativ clever für Apple. Die Ausgestaltung in dieser Form, und so beschreibt es das aktuelle digitale Euro-Regelwerk, ist absolut absurd und für mich einfach auch nicht verargumentierbar. Genauso ist die Umsetzung in dieser Form eben auch nicht verhandelbar und muss anders gedacht werden. Zumal man unser Beispiel noch weiter skizzieren kann, was das Funding oder Defunding von meinem digitalen Eurokonto angeht, von dieser Wasserfallgeschichte. Da sind bei den Regionalbanken in Deutschland, also den Volksbanken und Sparkassen, sehr, sehr häufig auch die Landesbanken oder ein Zentralinstitut noch involviert, weil die kleinen Banken, und das sind eben diese Regionalbanken, die haben oft keine eigenständige oder direkte Anbindung zum Target-System, wo die klassischen Überweisungen laufen. Das heißt, wenn ich vom Girokonto was buchen will auf mein digitales Eurokonto, dann ist da noch irgendein Institut dazwischen geschaltet und natürlich auch das muss, die Infrastruktur muss den Betrieb irgendwie bezahlt bekommen. Kommen wir zum Fazit. Die Europäische Kommission veröffentlichte am 28. Juni letzten Jahres einen Legislativvorschlag zum digitalen Euro, der das Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel ergänzen soll. Zur Sicherstellung der Akzeptanz des digitalen Euro und des Euro-Bargelds wird eine strenge Annahmeverpflichtung für Zahlungsempfänger, also für Händler, vorgegeben werden. Hierbei sollen Kreditinstitute den digitalen Euro als Intermediäre vertreiben und bestimmte Basisdienstleistungen wie die Kontoführung und auch die Ausführung von Transaktionen verpflichtend und kostenlos gegenüber Verbrauchern anbieten. Erfreulich ist immerhin dieses Thema Verzinsung. Es ist im EU-Kommissionsvorschlag ganz klar geregelt, dass es keine Verzinsung geben soll für den digitalen Euro, also weder eine Habensverzinsung noch eine negative Verzinsung, was dann in Richtung Minuszinsen oder diesem sogenannten Schwundgeld gehen würde. Und wenn es so politisch in Brüssel entschieden wird, dann kriegt man da so schnell auch nichts politisch dann wieder dran geändert. Im Vergleich zur bestehenden Zahlungsinfrastruktur soll für den digitalen Euro ein neues System aufgebaut werden. Im Vergleich zum bestehenden eben angesprochenen Target-System, bei welchem die Teilnehmer, also die Banken, Gebühren bezahlen, soll das neue digitale Eurosystem auch für die Banken kostenfrei sein bei der EZB. Somit hat die EZB Kosten für den Aufbau des Systems und auch das Betreiben kostet natürlich Geld, was an anderer Stelle dann aber gar nicht erwirtschaftet wird. Am Ende zahlt es der Steuerzahler, denn die EZB schüttet entsprechend einfach weniger ihrer potenziellen Erträge aus und somit haben die Euro-Staaten, die Staaten des Euroraums, entsprechend weniger Geld. Es gibt im Zahlungsverkehr in Europa aktuell keinen unzureichenden Wettbewerb. Wir sehen weder Monopole noch Oligopole, bei welchem durch der digitale Euro dann mehr Wettbewerb erzielt werden könnte. Entsprechend ist es umso kritischer zu sehen, dass die EZB sich hier als Wettbewerber aufdrängt, ein Wettbewerber, der seine Kosten nicht mal eigenständig trägt und eine Akzeptanz sogar erzwingt. Wir sehen hier also nichts anderes als einen planwirtschaftlichen Eingriff in den Markt, den die EZB hier sehen will. Die Bankenverbände werden aus den heute genannten Gründen immer lauter gegen den digitalen Euro bzw. gegen die geplante Ausgestaltung auftreten. Aber welche Auswirkungen hat der digitale Euro eigentlich auf eine Bank? Was passiert, wenn die Kunden ihre Gelder vom Girokonto auf die digitale Euro-Wallet schieben? Wie sehr leidet da die Bank drunter? Haben die europäischen Banken Mastercard, Visa und Co. eigentlich nichts entgegenzusetzen? Es bleiben also nach dieser Folge noch weiterhin viele, viele Fragen ungeklärt. Diese betrachten wir ebenfalls zeitnah. Deshalb Sound Money Bitcoin Podcast abonnieren, gerne im Podcast Player bewerten und beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis nächste Woche, euer Lodi.